Da das meine erste Folge nach dem Urlaub ist, müssen wir heute erstmal drüber sprechen, was ich eigentlich alles verpasst habe in den letzten 2 Wochen. Den Tag der Apotheke zum Beispiel am 7. Juni. Ein herzliches Willkommen an euch zum PTA Heute Podcast am 10. Juni. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen für heute. Der Tag der Apotheke. Was möchten Abda und Adexa? Vom Markt genommen, Alternativen zu Ferrosanol-Tropfen. Dann Achtung, Vitamin B, Räuber und ganz zum Schluss blinde und sehgeschwächte Kunden in der Apotheke beraten. Am 7. Juni war mal wieder der Tag der Apotheke. Ein Tag, der in meinen Augen relativ viel ignoriert wird, obwohl er so wichtig ist, denn an diesem Tag soll die Bedeutung und Wichtigkeit der Apotheke vor Ort betont werden. Eine Botschaft, die in der aktuellen Zeit wichtiger denn je ist. Zum ersten Mal fand der Tag der Apotheke übrigens am 10. September 1998 statt. Unter dem diesjährigen Motto „Wir müssen reden“ waren alle Apotheken aufgerufen, mit PolitikerInnen in der eigenen Offizin darüber zu sprechen, welche unverzichtbaren Leistungen die Apotheken vor Ort tagtäglich für PatientInnen erbringen. Das kann man übrigens auch gern noch nach dem 7. Juni machen. Anlässlich des Tags der Apotheke hatte die Abda unter dem Motto „Apotheken unter Druck“ zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dabei ging die Abda-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening auf die prekäre Situation der Apotheke ein und legte aktuelle Zahlen und Daten vor, um die Lage zu illustrieren. Laut der Abda ist es so, dass in den letzten 20 Jahren die Apothekenanzahl um 20% gesunken ist. Mit einer Apothekendichte von aktuell 20,8 Apotheken pro 100.000 EinwohnerInnen liege man deutlich unter der durchschnittlichen Apothekendichte der EU von 31. Die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums zur Apothekenreform würden die Lage weiter verschlimmern und gefährdeten die Gesundheitsversorgung. Wichtige Bestandteile des Leistungsangebots in Apotheken seien in Gefahr. Overwiening verwies darauf, dass allein im vergangenen Jahr knapp 11 Millionen individuelle Rezepturen in Apotheken hergestellt und 420.000 Nacht- und Notdienste geleistet wurden. Jede Nacht stünden 1.200 Apotheken für die Notfallversorgung zur Verfügung. Ganz viel Kritik gab es an den Plänen vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, zum Beispiel was die Pläne zur Apotheke Light, also kleine Filialen ohne anwesende ApothekerInnen, angeht. Aber auch die Krankenkassen wurden scharf kritisiert. Laut Overwiening sei der GKV-Spitzenverband der eigentliche Ideengeber für Lauterbachs Apothekenreformpläne gewesen. Bereits 2014 habe dieser die Idee von PTA-geleiteten Apotheken mit Teleassistenz entworfen. Lauterbach mache sich zum Erfüllungsgehilfen der GKV, sagt sie. Die Abda-Präsidentin erinnerte außerdem daran, dass gerade einmal 1,9% der GKV-Ausgaben für Apotheken ausgegeben werden. Die Verwaltungs- und Werbekosten der Kassen lägen mehr als doppelt so hoch. Deswegen fordert Overwiening eine gesetzliche Beschränkung dieser Kosten. Auch das viel diskutierte Card-Link-Verfahren für E-Rezepte wurde von ihr kritisiert. Gegen den Willen der Apotheken- und Krankenkassenvertretungen hatte das BMG die Einführung mit seiner 51%-Mehrheit in der Gematik durchgedrückt. Dabei stehe mit der Gematik-App schon ein voll funktionsfähiger Einlöseweg für das E-Rezept zur Verfügung, betonte sie. Dieser werde nun für Card-Link geopfert. Profiteure seien einzig die Versender. Sinnvoller wäre laut ihr eine Integration von Cardlink in die Gematik-App gewesen. Diese Chance wurde jedoch vertan. Die Gematik-App sei dadurch für die Nutzenden unattraktiv. Doch nicht nur die Abda kam zu Wort am Tag der Apotheke, auch die Apothekengewerkschaft Adexa äußerte sich. Sigrid Joachimsthaler von der Adexa stärkte der Abda-Führung den Rücken. Sie wies auf die besorgniserregende Abwanderung vieler Apothekenangestellter hin. Bei den Gehältern hinke man seit Jahren hinter anderen Branchen hinterher. Die Abwanderung qualifizierten Personals in andere Berufe sei die Folge. Auch sie äußerte sich kritisch zu Lauterbachs Plänen zur PTA-geleiteten Apotheke. Zitat: „Die PTA sind nach ihrer jetzigen Ausbildung weder in der Lage noch willens, eine Arzneimittelabgabestelle zu leiten. Ohnehin sei PTA schon jetzt ein Mangelberuf. Ohne eine deutliche Anhebung der Gehälter wäre eine Trendwende nicht möglich.“ Aktuell fordert die ADEXA übrigens 10,5% mehr Gehalt für Apothekenangestellte. Man habe Lauterbach einen Vorschlag unterbreitet, der vorsieht, durch die Erhöhung des packungsbezogenen Festhonorars um 80 Cent eine Finanzierungsgrundlage zu schaffen, um die angestrebte Gehaltserhöhung für die Apothekerbetreiber bezahlbar zu gestalten. Am Montag davor hatte sich Frau Overwiening übrigens mit dem BMG getroffen. Zu diesem Treffen sagte sie, dass nicht viel Neues vermeldet werden kann. Der Referentenentwurf befinde sich weiterhin in der Ressortabstimmung. Dieser gestalte sich kompliziert. Auch Lauterbach betrachte die Lage der Apotheken als besorgniserregend. Jedoch seien sich ABDA und BMG immer noch uneins bezüglich der zu treffenden Gegenmaßnahmen. In diesem Sinne, einen frohen Tag der Apotheke. Ich möchte jetzt aber an meinem ersten Arbeitstag nicht ganz so pessimistisch sein, deshalb gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Also, Ferrosanol-Tropfen sind vom Markt genommen worden. Nee, das sind nicht die guten Neuigkeiten, keine Sorge, das sind die schlechten. Die guten sind, dass es Alternativen gibt. Und die hat uns Apothekerin Diana Moll auf ptaheute.de wunderbar zusammengefasst. Die dienstälteren PTA werden sich vielleicht erinnern können, schon 2018 kam es bei den Ferrosanol-Tropfen zu Lieferengpässen. UCB Pharma GmbH informierte jetzt, dass die Produktion gänzlich eingestellt wurde und rät dazu, eine alternative Therapie anzustreben. Wir sprechen hier von einem Präparat für Früh- und Neugeborene. Welche Alternativen gibt es da? Im Jahr 2018 nannte das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte Ferrum-Hausmann-Tropfen von Vifor als Alternative. Diese Eisentropfen sind auch derzeit noch in der Lauer-Taxe als apothekenpflichtiges Arzneimittel mit Dosierungshinweisen für Frühgeborene und Säuglinge gelistet. Die Tropfen sind indiziert bei Eisenmangelzuständen. 1 Milliliter bzw. 20 Tropfen enthält Eisencarboxymaltose, die 50 Milligramm Eisen 3 Ionen entspricht. Zur Info, Ferrosanol-Tropfen enthalten in 1 Milliliter oder 20 Tropfen 170 Milligramm Eisen-2-Glycinsulfat-Komplex, was 30 Milligramm Eisen-2-Ionen entspricht. Da beispielsweise der Sirup von Ferrum Hausmann erst ab einem Körpergewicht von 10 Kilogramm empfohlen wird und Floradix mit Eisenlösung zum Einnehmen erst ab einem Alter von 6 Jahren indiziert ist, bleiben neben dem Ferrum Hausmann-Tropfen von Vifor für Früh- und Neugeborene bzw. Säuglinge keine weiteren Eisenpräparate als Alternativen im Handel. Noch ein paar Worte zur Eisensupplementation bei so kleinen PatientInnen. Erst kürzlich hat die Ärztezeitung berichtet, dass in den USA gegen Ende der Stillzeit für Säuglinge eine Routineempfehlung zur Nahrungsergänzung mit Eisen gilt. Die Europäische Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung meint jedoch, dass eine generelle Eisensupplementation in diesem Alter nicht nötig ist. Eine aktuelle Studie unterstreicht den Standpunkt. Laut der aktuell gültigen deutschen S1-Leitlinie zur Eisenmangelanämie entwickelt sich eine alimentäre Eisenmangelanämie bei Reifgeborenen meist jenseits des 6. bis 12. Lebensmonats, bei Frühgeborenen auch eher. Frühgeborene, insbesondere mit einem Geburtsgewicht unter 2500 Gramm, sollen deshalb ab der 8. Lebenswoche bis 15. Lebensmonat eine Eisenprophylaxe mit 2 bis 2,5 Milligramm pro Kilogramm und Tag erhalten. Eine frühere Eisensubstitution wird wegen der noch nicht ausgereiften intestinalen Regulation der Eisenaufnahme nicht empfohlen, heißt es. Bei nicht frühgeborenen Kindern sei eine prophylaktische Eisengabe nicht nur unnötig, sondern sogar kontraindiziert, weil das nachteilige Effekte auf das Wachstum haben könnte. Und da wir gerade von Mangelerscheinungen reden, lasst uns doch Vitamin B noch hinterher schieben, habe ich heute Lust drauf. Ernährungsbedingte Vitaminmangelerscheinungen kommen in europäischen Ländern kaum vor. Eine Unterversorgung mit Vitaminen entsteht bei uns hauptsächlich durch die gestörte Aufnahme und Verwertung der Vitamine aufgrund von Arzneimitteln oder anderen Nahrungsbestandteilen. Und da gibt es die verschiedensten Faktoren. Zum Beispiel behindert die Erhöhung des pH-Werts im Magen die Aufnahme von B-Vitaminen. Das kann durch die Einnahme von Antazida oder Protonenpumpenhämmern passieren. Wenn die Funktion der Magenschleimhautzellen zum Beispiel durch die Dauereinnahme von NSAR gestört ist, dann ist die Produktion des Intrinsic Factor vermindert, der zur Aufnahme von Vitamin B12 nötig ist. Und dann gibt es Wirkstoffe, die die renale Ausscheidung der B-Vitamine erhöhen und so eine Unterversorgung verursachen können. Auch ein hoher Alkoholkonsum hat Einfluss auf den Vitamin B-Haushalt. Dabei wird nämlich vermehrt Vitamin B1 zum Abbau von Ethanol benötigt und das führt dann zu einem Sinken des Thiaminspiegels. Ein Mangel an B-Vitaminen kann sich durch verschiedene Symptome äußern. Zu nennen sind da eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit, Tachykardie, Müdigkeit, Schwindel oder Appetitlosigkeit. Zu den Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen, die eine Unterversorgung verursachen können, zählen neben den bereits erwähnten PPI und NSAR übrigens auch das ASS, auch als Thrombozytenaggregationshemmer, dann auch die Kontrazeptiva, Metformin, Herzglykoside und Schleifendiuretika. Auch verschiedene Nahrungsbestandteile rauben dem Körper B-Vitamine, wenn sie im Übermaß verzehrt werden. Dazu gehören schwarzer Tee, wie bereits erwähnt, Alkohol, aber auch Alfalfasprossen und Leinsamen. Liegt die Ursache für den B-Mangel in den Ernährungsgewohnheiten, dann empfiehlt sich hier mal kritisch drauf zu schauen und vielleicht die ein oder andere Änderung vorzunehmen. Liegt die Ursache in der Arzneimitteltherapie, dann wird es ein bisschen schwieriger. Bei einer Dauertherapie mit den genannten Wirkstoffgruppen empfiehlt es sich daher, B-Vitamine zu supplementieren, um trotz verminderter Aufnahme und Verwertung eine ausreichende Vitaminversorgung zu gewährleisten. Ich kenne mittlerweile immer mehr Apotheken, die beispielsweise ihre Metformin-KundInnen gezielt auf Vitamin B hinweisen. Das ist nicht nur ein toller Kundenservice, sondern, wie wir gesehen haben, auch pharmazeutisch sinnvoll. Im letzten Thema für heute möchte ich aber noch beim Thema Kundenservice bleiben. Wir haben zu Beginn besprochen, wie wichtig die Apotheke vor Ort ist. Und für mich persönlich ist sie auch immer eine wertfreie Anlaufstelle für Menschen, die es nicht ganz so einfach haben im Leben oder die von der Gesellschaft häufig übersehen werden. Besonders schön zeigt sich das für mich am Beispiel von pädiatrischen Rezepturen. Da schließt die Apotheke die Lücke, die entsteht, indem sie Wirkstoffe in kindergerechten Dosierungen verarbeitet, deren groß angelegte Produktion nicht rentabel wäre für große Pharmaunternehmen. Heute soll es aber um Menschen mit Sehbehinderungen gehen und was wir für diese Menschen tun können, damit ihre Apotheke für sie ein guter Partner wird. Erstmal vorab, ein Teil der Sehbehinderung ist genetisch bedingt und tritt nicht selten im Laufe des Lebens auf. Andere Sehbehinderungen sind Folge von Unfällen oder Erkrankungen wie Diabetes, Makuladegeneration, grauer und grüner Star oder auch Multiple Sklerose. Tritt eine Sehbehinderung oder Blindheit im Laufe des späteren Lebens auf, dann sind Integration der Betroffenen und die Wahrung ihrer Selbstständigkeit schwieriger, weil sie wachsen nicht mit der Situation auf und müssen sich im Erwachsenenalter damit neu zurechtfinden und neue Routinen und Sicherheit erlernen. Auch mit einer Sehbehinderung oder Blindheit ist eine selbstständige Lebensführung möglich. Durch das Erlernen von lebenspraktischen Fertigkeiten können Betroffene Mahlzeiten selbstständig zubereiten und essen, Wäsche ohne fremde Hilfe waschen, die Wohnung eigenständig reinigen sowie einkaufen und den Haushalt führen. Ein Auszug aus den eigenen vier Wänden in ein betreutes Heim ist bei einer Sehschädigung daher nicht zwingend notwendig. Eine Sehschwäche kann dazu führen, dass Betroffene immer weniger am Leben teilnehmen, dass sie auf fremde Hilfe angewiesen sind und sich letztendlich auch sozial zurückziehen. Insbesondere dann, wenn die Sehschwäche zunimmt, kommen Betroffene schlecht an Informationen, die im Internet oder in anderen Medien zu finden sind. Apothekenmitarbeitende können in der Beratung dabei helfen, ein Stück weit die Selbstständigkeit und Lebensfreude der PatientInnen wiederzugewinnen. So, und jetzt besprechen wir mal, wie das geht. Nicht nur Hilfsmittel, die zulasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden, sondern auch Apps und Leistungen, die die Teilhabe am täglichen Leben möglich machen, stehen Blinden und Sehbehinderten zur Verfügung. Zu den klassischen Hilfsmitteln zählen der Blindenstock oder ein Blutdruckmessgerät mit einer Sprachausgabe. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Viele dieser Hilfsmittel sind im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgeführt und die Kosten dafür werden in der Regel übernommen. Dazu gehören beispielsweise Farberkennungsgeräte, vergrößernde Sehhilfen wie Lupen- und Bildschirmlesegeräte, Markierungssysteme, Großtastentelefone, sprechende Geräte wie Uhren und Thermometer oder auch tastbare Uhren, Lesepulte und LED-Leuchten. Ein weiteres tragbares Hilfsmittel ist eine kompakte Kamera, die an der Brille befestigt werden kann. Die finde ich super faszinierend, weil die liest sofort und diskret gedruckten und digitalen Text von jeder Oberfläche vor und erkennt Gesichter, Produkte und Geldscheine. Alles in Echtzeit und ohne weitere Unterstützung. Auf diese Weise ist es möglich, Zeitschriften und Bücher zu lesen, sowie das Internet und andere digitale Medien zu nutzen. Kosten für eine solche Kamera werden von der Krankenkasse übernommen. Praktische Hilfe im Alltag bietet auch die App Be My Eyes, die kostenlos für iOS und Android verfügbar ist. Die verbindet eine globale Community, bestehend aus blinden und sehbehinderten Menschen sowie Freiwilligen, die sehen können. Durch einen Live-Video-Anruf können diese Freiwilligen dann die Betroffenen bei vielen Aufgaben unterstützen, also auch bei akuten Problemen. Warum erzähle ich euch das jetzt? Also zum einen kann sich die Apotheke an dieser App beteiligen und aktiv Hilfe leisten. Zum anderen könnt ihr eure KundInnen darauf aufmerksam machen, dass es all diese Möglichkeiten gibt. Das ist ein super Service. Auf ptaheute.de haben wir euch eine nette Übersicht mit allerhand Links zur weiteren Info bereitgestellt. Im Umgang mit sehbehinderten Menschen sollte man auf ein paar Dinge achten, ist aber keine Raketenwissenschaft. Redet mit den Menschen, nicht über sie hinweg. Auch wenn der blinde oder sehbehinderte Kunde mit einer Begleitung in der Apotheke erscheint, dann sprecht ihn direkt an, schaut ihn auch an während des Gesprächs und nicht nur die Begleitpersonen. Tauscht keine Präparate gegen Rabattartikel aus. Sehbehinderung ist eine plausible Erklärung für pharmazeutische Bedenken. Ein Austausch könnte durch Verwechslung die Gesundheit des Patienten gefährden. Es gibt zwar auf dem Umkarton die Blindenschrift oder Brailleschrift, die ist Pflicht bei Arzneimitteln, allerdings beherrschen viele ältere PatientInnen, die neu erblindet oder sehbehindert sind, die Brailleschrift nicht. Bekommt die Person Tropfen oder Säfte, dann gebt da praktische Hilfe und empfehlt beispielsweise einen Tropfenzähler oder einen leeren Plastikbecher, in dem man die Tropfen hört, wenn die reinfallen. Bei Säften könntet ihr die erforderliche Menge, die aufgezogen werden muss, auf einer Spritze tastbar markieren. Und wenn es einen Messbecher gibt, der dem Fertigarzneimittel beiliegt, dann schaut, ob die Markierung tastbar ist. Im Miteinander ist es auch noch wichtig, darauf zu achten, die Person nicht einfach anzufassen und irgendwo hinzuführen. Fragt vorher, ob das überhaupt gewünscht ist und kommuniziert lieber zu viel als zu wenig. Zur Begrüßung kann man zum Beispiel sagen: Hallo Herr Meier, ich bin's, der Herr Richter aus der Apotheke. Was brauchen Sie heute? Und während ihr den Kunden am HV bedient, dürft ihr übrigens auch gern erzählen, was ihr gerade macht. Also, ich schaue jetzt, ob wir alles vorrätig haben. Das erste Medikament ist da. Ich hole das schon mal von hinten. Also immer auch sagen, wenn ihr weggeht. Und zu guter Letzt sprachliche Sorgfalt. Es gibt einfach Begriffe, die von vielen Menschen, nicht allen Menschen, aber von vielen Menschen als diskriminierend empfunden werden. Einfach austauschen. Viele Menschen finden das Wort Behinderte beispielsweise abwertend und bevorzugen da den Term Menschen mit Behinderung. Die Behinderung ist nur ein Merkmal von vielen und nicht die Gesamtheit des Menschen. Also bei einer Personenbeschreibung lieber den Fokus weg von der Behinderung, statt zu sagen, ja, der blinde Mann, der immer kommt, könnte man sagen, der ältere blinde Herr, der immer so adrett gekleidet ist. Klingt viel netter, oder? Am 6. Juni war übrigens der Sehbehindertentag 2024. Das wäre im nächsten Jahr doch eine schöne Möglichkeit für Aktionstage oder Social Media Content. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und mir die Rückkehr nach dem Urlaub schön gemacht habt. Für mich geht es dann gleich weiter in die Apotheke. Reisebericht mit den KollegInnen teilen, mir sagen lassen, wie wahnsinnig braun ich geworden bin. Bin ich nicht, habe immer Sonnenschutz getragen und das ein oder andere nette Kundengespräch führen. Ich glaube, die Woche wird gut. Das wünsche ich euch auch. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.